befreit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich lese uns den Predigtext für heute. Das ist der von der Kirche vorgesehene Text aus Philipper 2, Vers 4, 1 bis 4, also lautend. Wir stehen vor Gottes Wort auf. Da heißt es, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Nun bitte ich dich, Herr Heiliger Geist, öffne uns dein Wort und komme du nun in unser Herz. Amen. Miteinander, nicht gegeneinander. In der Gemeinde, von der Apostel Paulus hier schreibt, der Gemeinde in Philippi, da wäre ich gerne gewesen. Das wäre schön. Ist das nicht ein Traum? Bei euch ist Ermahnung, Trost, Gemeinschaft, herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Und das alles reicht dem Apostel Paulus immer noch nicht. Jetzt setzt er dem noch einen drauf und sagt, nun macht meine Freude vollkommen, vollkommen. Ist das etwas vermessen? Ich weiß es nicht genau. Wenn der Apostel das so schreibt, dann hat er seinen Grund dafür. Nun gucken wir doch mal da, was in der Gemeinde schon alles da ist. Ich denke, da können wir uns eine Menge abschneiden und uns daran freuen, dass es Christen gegeben hat, bei denen das schon so gewesen ist, die schon vorgelebt haben. Und dann können wir das gerne nachleben. Da ist Ermahnung. Aber Ermahnung heißt nun nicht, nun ich ermahne dich zum letzten Mal. Nein, das ist mehr Aufbau, Ansporn. Also wenn Werder im Weserstadion spielt und gewinnt ausnahmsweise gerade, dann feuern die Zuschauer Werder Bremen an. Werder vor, ich will das hier nicht alles so vormachen jetzt, nicht? Aber jedenfalls dann ist es der Ansporn dargegeben, dass Werder angefeuert wird. Das ist Ermahnung. Dann heißt es, ihr habt Trost der Liebe. Ihr lasst Einsame nicht allein. Ihr sorgt euch um Trauernde. Ihr habt einen Seelsorgekreis, damit geht es jetzt weiter, die Gemeinschaft des Geistes. Ihr seid auch für die anderen alle da. Ihr habt in euren Gottesdiensten eine einladende missionarische Atmosphäre. Dann bei euch ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Ihr kümmert euch um die Kranken. Ihr kümmert euch um die Ausländer. Ihr lasst Suchtgefährdete nicht im Stich. Das finde ich gut. So soll eine christliche Gemeinde sein. Das um die vorletzte Jahrhundertwende ein bekannter Marxist und Atheist ein Gespräch mit Friedrich von Bodelschwingh und er sagte er anschließend, in der Gegenwart dieses Mannes fällt es einem richtig schwer, nicht an Gott zu glauben. Nicht an Gott zu glauben. Er ist nicht Christ geworden, deshalb, aber es fiel ihm schwer. Und ein anderer sagte von anderen Christen, im Gegenteil von Bodelschwingh, sie sind Heilige, ja, aber sie sind Eisheilige. Ihr merkt, es ist ein ganz tiefer Punkt, über den wir hier reden. Wir wollen keine Eisheiligen sein. Wir wollen in Martini Heilige sein, aber keine Eisheiligen. Und deshalb sagt der Apostel Paulus, eure Einigkeit fehlt mir zu meinem vollkommenen Glück. Einig sollen wir sein. Und seine Bitte ist nicht veraltet. Die Einheit der Kirche ist das brandaktuellste Thema der Christenheit. Am Anfang des letzten Jahrhunderts wurde die Evangelische Allianz gegründet, genauer 1846. Da hat man sich zusammengefunden aus verschiedenen Konfessionen und Denominationen, aus verschiedenen Gemeinden und wollte gemeinsam Gott loben und preisen, ohne danach zu fragen, welche Taufe hast du, was glaubst du zum Abendmahl und. Sondern man wollte eins sein in Christus. Und das hat ja auch geklappt. Deshalb haben wir heute noch die Evangelische Allianz. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war 18 Jahre hier der Vorsitzende der Allianz in Bremen. Es ist eine schöne Sache, denn jeder ist für mich Bruder oder Schwester, der unter dem Kreuz von Jesus steht. Jeder. Wer nicht unter dem Kreuz von Jesus steht, ist nicht mein Bruder oder nicht meine Schwester. Unter dem Kreuz von Jesus, das ist das Zentrum. Und da sind wir drin verbunden. Es hat sich dann später die ökumenische Bewegung entwickelt. Oh, wie viel Illusionen hatte man? Wie viele Visionen hatte man? Man wollte einig werden, nicht mehr als Bruder und Schwester, sondern im großen Kirchenbund. Ja, dann müsste man das denen heute wahrscheinlich wieder sagen. Sie sollten doch einig sein und sie wollten doch einig sein. Tja, sie wollten. Nun heißt es, sagt der Apostel Paulus, ihr habt doch schon so viel. Ihr habt schon so viel. Und dann machte sie auf das Fehlende aufmerksam. Wo ist eure Einheit? Jede christliche Gemeinde, und sei sie noch so klein, ist von der Trennung bedroht. Vertrauen, das wird schnell vergiftet. Und es ist schwer, Misstrauen zu heilen. Liebe erkaltet ganz, ganz schnell. Begeisterung gefriert oft bald. Eigensinn zerstört Gemeinschaft. Und dann gibt es die Ökumene der Gleichgültigen. Die fragen nicht mehr nach der Wahrheit. Ob Christenheit und Hottentott, wir haben doch bloß einen Gott. Und da wollen wir doch nicht, dass das unser Kirchenlied wird. Die Einigkeit vieler Ortsgemeinden ist lebensgefährlich bedroht. Nicht durch die lauen, trägen Gemeindeglieder. Frömmigkeitsstile streiten miteinander. Und viele eifrige Christen verurteilen andere, ebenso eifrige Christen, und sprechen sich gegenseitig den Glauben ab. Wer hat Recht? Wer ist Rechthaber? Wer ist ein Bekenner? Wer ist ein Querulant? Und ich bin froh, dass ich in dieser bremischen evangelischen Kirche bin, wo die Glaubens-, Gewissens- und Lehrfreiheit gilt und jede Gemeinde unabhängig ist und das bekennen kann, was sie nach ihrer Erkenntnis bekennen muss. Da sortiert sich vieles von ganz alleine. Und deshalb bin ich froh darüber, dass wir diese Glaubens-, Gewissens- und Lehrfreiheit haben. Ja, damit sind wir beim Punkt 2. Gegeneinander, das ist unser Werk. Das Miteinander, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Das tut er an uns. Wir können es bloß verhindern. Aber das Gegeneinander, da sind wir bei dem Punkt, der unser Leben ausmacht. Denn da fragen wir nach unserem Herzen. Irgendwann einmal soll es einen Theologiestudenten gegeben haben, der alle Examina so gut abschloss, dass die 1 nur ungenügend seine Leistungen widerspiegelten. Die überwältigte Kirchenleitung wollte sich erkenntlich zeigen, bat diesen Meisterkandidaten vor die Landkarte der betreffenden Landeskirche, war eine große Flächenkirche, und sagte, nun suchen Sie sich die Pfarrstelle aus, die Sie haben wollen. Nach kurzem Zögern soll der Student auf einen Ort mitten in der Walachei gezeigt haben. Der zuständige Oberkirchenrat habe kopfschüttelnd gesagt, aber lieber Bruder, das ist eine Diaspora-Gemeinde, 1200 Seelen, verstreut über 50 Quadratkilometer. Da können Sie doch nicht hingehen. Warum wollen Sie denn gerade diese Pfarrstelle haben? Und dann die Antwort, ach, wissen Sie, Herr Oberkirchenrat, da bin ich von jedem Amtsbruder mindestens 30 Kilometer entfernt. Selig sind die Bene, die vorm Altar alleine. Ihr kennt das wahrscheinlich, nicht? Das, so etwas sagt man sich dann unter Pastoren. Sind dann die Pastoren eher Brüder oder sind sie dann eher Rivalen? Die Pastoren sind in jedem Fall auch nur Menschen wie du und ich. Und man kann natürlich Prachtexemplare von Pastoren haben. Man kann auch Prachtexemplare von Gemeinden haben. Aber für sich alleine sind sie immer alle prächtig. Aber es gibt in jeder Gemeinde und natürlich auch bei uns Prachtexemplare, die Schwierigkeiten im Umgang mit den Brüdern und mit den Schwestern haben. Bei einer Wanderfreizeit in Österreich las ich an einem Bauernhof, so eine Faule eingebrannt, manche kann man lieb haben, manche kann man nur noch lieb haben. Manche kann nur noch der Herr Jesus lieb haben. Nochmal, manche kann man lieb haben, manche kann man nur noch lieb haben. Und manche kann nur noch der Herr Jesus lieb haben. Tja, und eine Wurzel für das Gegeneinander, das ist die emotionale Antipathie. Vielleicht aus Ärger, weil man dem anderen einfach zu ähnlich ist. Vielleicht, weil ein ähnlicher Typ einmal unglaublich verletzt hat. Oder dann die weitere Wurzel, die wird hier ja auch mit angesprochen, Überheblichkeit und Stolz. Vergesst das nie, der Teufel kommt immer in frommen Gewändern in der christlichen Gemeinde. Der tut immer so, als würde er dazugehören. Und dann bringt er durcheinander. Er heißt Diabolos, der Durcheinanderbringer. Da muss man aufpassen mit der Überheblichkeit, ob wir davon vielleicht schon befallen sind. Du bist vor Gott einzig und unersetzbar. Aber er will dich nicht als Einzelkämpfer im Glauben. Nicht du bist der letzte Maßstab für die Wahrheit des Glaubens. Und so sehr wir auf der einen Seite die Unfehlbarkeit des Papstes in Frage stellen, so wenig stellen wir in der Regel unsere eigene Unfehlbarkeit in Frage. Und irgendein Theologe sagte mir mal, wissen Sie, unser Problem ist nicht der Papst, sondern die Päpste. Was meinte er damit? Er meinte damit, dass in unserer Kirche die Gefahr besteht, dass jeder Pastor, jeder getaufte Christ sich selbst zur letzten Autorität macht. So wie ich die Bibel verstehe. Also, ich sehe das so. Also, das tut mir leid. Das kann ich so nicht nachvollziehen. Ihr kennt das. Und du allein, ganz persönlich, bist gefragt, wenn es um die Christusnachfolge geht. Und keiner kann und darf dich hier bestimmen wollen. Und dennoch geht es in der Gemeinde von Jesus Christus nicht, dass jeder Einzelne sich zum Maßstab für den Glauben macht. Und die Folge ist dann das, was wir heute als evangelische Kirche vor Augen haben, oder wenn wir die evangelische Kirche vor Augen haben, da sehen wir das große Chaos, die angebliche evangelische Freiheit. Es gab hier eine Gruppe, auch in Bremen, die gearbeitet, kommt sogar aus Bremen, Schaffranek. Wenn wir Veranstaltungen gemacht haben, Pro Christ oder Allianzgebetswoche und den Schlussgottesdienst, dann tauchten die regelmäßig auf, standen vor dem Dom oder wo auch immer, hielten hohe Plakate in die Luft und behaupteten, solange es verschiedene religiöse Gemeinden gibt, gibt es nicht die wahre Ortsgemeinde. Die müsste man sonst bekämpfen, die anderen Gemeinden alle stören und schlecht machen. Tja, so etwas gibt es. Christen gehen gegen Christen zu Felde. Furchtbar. Das wollte unser Herr bestimmt nicht. Da weiß ich noch eine Wurzel, die heißt hier Ehrsucht. Ehrsucht, eitle Ehre, leere Ehre, ein Nichts, eine bunt schillernde Seifenblase. Wenn man nach ihr greift, dann platzt sie. Und dann wird die Kirche auf einmal zum Verein, dann gibt es die Postensucht, dann gibt es die Ehrsucht, dann gibt es den Oberkassierer und so weiter und so fort. Wenn in der Kirche sich Ehrsucht breit macht, und der Mensch und nicht Christus im Mittelpunkt steht, dann wird die Kirche zum Verein, zum Kulturverein, zum Musikverein, zum Sozialverein, zum Musikverein, zum Beratungsverein, zum Betreuungsverein, zum Freizeitverein. Das war's dann mit dem Evangelium. Aber keiner sagt, der Ehrlichkeit halber, ich kämpfe mit euch, weil ich mehr Ehre haben will. Nein, nein, da werden Argumente vorgeschoben. Angebliche Sachfragen. Konflikte entzünden sich deshalb oft an Randfragen. Noch einmal wieder die letzte Wurzel ist der Diabolos, der Durcheinanderbringer. Der freut sich, wenn in der Gemeinde Zoff ist und Streit ist, wenn es einen Krach gibt. Der freut sich, wenn die Hütte brennt. Einigkeit macht stark. Das kennen wir, diesen Satz. Und wenn einer Ehre haben will, dann ist das keine Einigkeit, sondern das ist dann ein eindrucksvolles Zeugnis von Nicht-Einigkeit. Und die Kirchengeschichte ist geprägt, eine beeindruckende Bewegung, ist geprägt von Glauben und Treue, von großem menschlichen Einsatz und noch mehr der Gnade Gottes. Das können wir wie einen roten Faden durch die ganze Kirchengeschichte hindurchsehen. Die Kirchengeschichte ist aber auch ein böses Ineinander von Missverständnissen und Intrigen, von Lieblosigkeit und blind wütendem Hass. Roger Schütz, der Gründer der Kommunität in Taizé, hat gesagt, findet euch nie mit dem Skandal der Trennung ab. Findet euch nie mit dem Skandal der Trennung ab. Und unser Herr Jesus Christus bittet vor seinem Sterben den himmlischen Vater um die Einheit seiner Jünger, damit sie alle eins seien, wie du der Vater in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Merkt ihr? Es geht gar nicht nur um die Gemeinden. Es geht um Jesus und um sein Zeugnis für uns und für die ganze Welt. Und dieses Zeugnis stellen wir in dem Augenblick in Frage, wo wir unseren nicht erlösten Herzen folgen und uns streiten und keine Einheit haben. Das ist der dritte Punkt. Füreinander. Unsere Möglichkeit. Was wir von Natur aus tun oder tun würden, das wissen wir. Und jetzt kommt das Füreinander, die Möglichkeit, die Gott uns einräumt, dass ihr eines Sinnes seid. Werdet vollkommen, macht meine Freude vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Also, wir sollen nicht einer Meinung sein. Wir sollen eines Sinnes sein. Wenn wir jetzt ein bestimmtes Thema hier nehmen würden und ließen es abhaken, wer ist dafür, wer ist dagegen, Hand hoch, dann würden wir viele, viele Meinungen hören. Aber wir sollen eines Sinnes sein. Wir sollen nicht die Uniformität in unseren Meinungen haben, sondern wir sollen einen Sinn haben. Wir sollen nicht den Leuten folgen, die uns alle reglementieren wollen, sondern wir sollen dem Herrn folgen und mit seinem Wort leben und im gemeinsamen Gebetsumgang stehen und so in der Führung durch Gottes Geist sein. Und dann kommt es auch ins Sinnen und Denken bis hinein zu einer harmonischen Zweisamkeit in Freiheit und Liebe. Jonathan und David, die sagten, zwischen dir und mir sei der Herr. Da stimmt die Vertikale, da stimmt die Horizontale, das ist alles gleich. Dass ihr gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig, heißt es hier. Einmütig und einträchtig. Nach dem letzten Krieg fand im Ausland eine internationale Konferenz statt, erstmalig auch wieder mit Deutschen. Es war in einem Land, das im letzten Krieg von Deutschland überfallen wurde und die Mehrheit der Teilnehmer stammten aus Ländern ähnlichen Geschicks. Die Atmosphäre war äußerst angespannt. Und da stellten drei im Glauben an Jesus stehende Teilnehmer aus dem Land des Tagungsortes fest, dass zwei aus dem Kreis der deutschen Teilnehmer auch im Glauben standen. Und dann umarmten sie diese vor den anderen und sagten, wir sind in Christus Brüder. Wie lange mussten wir die Geschwister aus eurem Land entbehren? Und nun haben wir euch. Wir wollen uns in diesen Tagen austauschen. Uns interessiert sehr, wie es euch gegangen ist. Das war ein Zeugnis, ein klares Zeugnis. Und es macht einen unglaublichen Eindruck auf die anderen Tagungsteilnehmer, auch auf die nicht glaubenden Tagungsteilnehmer. Und dann fährt der Apostel Paulus fort. Und dann jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Und hier geht es nicht nur darum, dass der andere geringer scheint oder wir ihn in Ehrerbietung vorziehen sollen. Es geht auch um den Mangel des anderen. Wie können doch schon lange im Glauben stehende Leute so schmerzlich eigensüchtig sein? Und wie schnell führt das wieder zum Zank, der das ganze Zusammenleben vergiftet? Auch da ist es notwendig, sich die Ermahnung, die Kurskorrektur, die Seelsorge gefallen zu lassen. Dann fährt der Apostel Paulus fort, tut nichts aus Eigennutz und um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ich muss gestehen, das ist nicht leicht. Das fällt mir auch schwer. Dass einer den anderen höher achte als sich selbst. Und was für merkwürdige Gestalten laufen manchmal in der christlichen Gemeinde herum. Und den soll man dann höher schätzen als sich selbst. Im Mittelalter sangen die Mönche eines Klosters, so sagt ein alter Bericht, treu ihre Lobgesänge für Gott bei Tag und bei Nacht. Da kam ein neuer Mönch ins Kloster hoch, musikalisch. Der wurde nun hier der Gesangsmeister und bald waren die Mönche berühmt. Fürsten und Bischöfe kamen, um sie zu hören. Und er träumte dem Ältesten der Mönche in der Nacht Ein Engel erschien ihm und sagte traurig: Warum singt ihr denn nicht mehr? Ihr habt immer so schön gesungen. Und da war der Mönch höchst verwundert: Noch nie haben wir so viel und so schön gesungen wie in der letzten Zeit. Darauf der Engel: Im Himmel hören wir nichts davon. Merkt ihr, ihr könnt menschlich so schön singen. Ihr könnt so schön beten. Ihr könnt alles Mögliche machen. Und im Himmel hört man nichts mehr davon. Demut. Demut ist angesagt. Und diese gelebte Demut, die führt zur Einmütigkeit, von der der Apostel Paulus hier schreibt. Es heißt in einem Bericht über die Erweckung, die am 13. August 1727 bei einer Abendmahlsfeier der Herrnhuter Brüdergemeinde in der Bertelsdorfer Kirche aufbrach: Es wollte keiner mehr für sich einen Vorzug haben. Einen Vorzug. Vorher war die aus sehr verschiedenartigen Leuten gesammelte Herrnhuter Brüdergemeinde nichts weniger als einmütig und einhellig. Es waren Glaubensflüchtlinge aus Böhmen und Mähren, die sich im Leiden bewährt hatten, Gemeinschaftsleiter aus verschiedenen Orten Deutschlands, auch adelige Herrschaften, voran der Reichsgraf Zinzendorf, von dem haben wir das Eingangslied von gesungen, Herz und Herz vereint zusammen. Und jeder wusste, was gerade ihm einen Vorzug vor den anderen verlieh. Doch mit dem Blick darauf, wie Jesus den untersten Platz einnahm, da wurden sie durch Gottes Wort und Geist dazu überwunden, dass keiner mehr irgendeinen Vorzug bei sich wusste und für sich in Anspruch nehmen wollte. Und so wurden sie wahrhaft Gemeinde von Jesus, eine für ihn leidsame und einmütige und vollmächtige Schar. Der Kirchenvater Augustinus hat nach dem wichtigsten Wesensmerkmal eines Christen gesagt: Erstens die Demut, zweitens die Demut, drittens die Demut, 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 Demut. Und Demut heißt Mut zum Dienen. Dazu hat uns Christus berufen. Johann Sebastian Bach zum Schluss ist ein großer, großer Könner gewesen. Er schrieb dann über alle seine Werke SDG, S.D.G. Das heißt Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Dieser hochkompetente Mann, dieser begnadete Musiker, er wollte in allem sicher sein, dass alleine Gott die Ehre zustand. Man kann SDG auch anders deuten. Die Schreibweise ist noch gleich. Der Sinn, der ist dann ganz anders. Es wird anders übersetzt und interpretiert, dann heißt SDG letztlich selbst der Größte. Selbst der Größte. Und es sollte heißen Soli Deo Gloria, alleine Gott die Ehre. Wir haben jetzt zwar nicht Weihnachten, aber ich nehme an, ihr erinnert euch an die Weihnachtsgeschichte. Nicht? Da heißt es: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Wo wir ihn allein ehren, da ist Frieden möglich. Auch und gerade innerhalb unserer Gemeinde und Kirche. Und deshalb meine herzliche Bitte an euch: Prüft immer wieder, ob ihr SDG-Christen seid, ob ihr selbst der Größte sein wollt oder ob ihr alleine Gott die Ehre geben wollt, ihn ehren und eines Sinnes sein mit den Brüdern und den Schwestern. Amen.